Ja, ich möchte dich auch nochmal ganz herzlich von hier vorne begrüßen. Der Willi ist leider krank geworden, wie Edwin das schon ausgeführt hat. Und ich springe für ihn heute ein, so wie er das letzte Mal für mich eingesprungen ist. Also ich darf mich heute bei ihm revanchieren. Und wir wollen jetzt auch gleich starten. Aber bevor wir so richtig loslegen, möchte ich euch noch eine persönliche Frage stellen. Eine Frage, die ich auch so schon mal zur Gottesdiensteinleitung gestellt hatte und die mich auch die letzten Tage nämlich wieder einfach bewegt hat. Nämlich, was wäre, wenn uns Gott heute wirklich in all seiner Herrlichkeit begegnen würde? Wenn wir ihn jetzt sehen könnten, wie würden wir darauf reagieren? Wie würden wir uns dabei fühlen? Was würde das letztlich auch für einen Unterschied in unserem Leben machen? Es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, Gott in seiner Herrlichkeit gesehen zu haben. Manche erzählen dabei, dass sie mit ihm spazieren gelaufen sind. Andere sagen, sie hätten mit ihm im Fernsehen geschaut. Wiederum andere meinen, sie hätten sich ganz nett mit ihm unterhalten, so wie mit einem Nachbarn. Und diese Geschichten, die ich euch hier über die Begegnung mit Gott erzähle, die stammen alle aus bestimmten christlichen Kreisen und sind alle, sag ich mal, mehr oder minder fragwürdig. Manche sind sicherlich auch frei erfunden. Auf jeden Fall sprechen die biblischen Begebenheiten, wo Menschen Gott wirklich in seiner Herrlichkeit gesehen haben, eine ganz, ganz andere Sprache. Ich möchte euch da nur an Paulus auf dem Weg nach Damaskus erinnern. Auf diesem Weg begegnet ihm der auferstandene Herr, und er wird von seiner Herrlichkeit umstrahlt, die so hell ist, dass er nicht anders kann, als zu Boden zu fallen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 9. In Apostelgeschichte 9, 3 bis 4 heißt es, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also Paulus, zu dieser Zeit noch Saulus genannt, dachte ja, dieser Jesus von Nazareth sei eigentlich tot und er müsse nur noch ein paar seiner Anhänger zerstreuen und somit könnte er dieser christlichen Sekte endlich ein Ende bereiten. Aber auf einmal begegnet ihm dieser auferstandene Herr in seiner Herrlichkeit und sein ganzes Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Während er vorher versuchte, ihn und seine Anhänger zu töten, ist er jetzt zu einem seiner eifrigsten Nachfolger geworden. Während er vorher seine Gemeinde in Ketten abführte, gibt er jetzt sogar sein eigenes Leben für diese Jünger hin. Er durchläuft also eine komplette Neuausrichtung und das nur in Anführungszeichen, weil er einmal Gott in seiner Herrlichkeit gesehen hat. Oder eine andere Begebenheit aus dem Alten Testament, an die ich euch heute Morgen erinnern möchte, die finden wir in 2. Mose 3. Dort darf nämlich Mose Gottes Herrlichkeit im Dornbusch sehen und wir lesen, dass ihn eine solche Furcht packte, dass er sein Angesicht vor ihm bedeckte. In 2. Mose 3, Vers 6, da heißt es, dann sprach er, also Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also auch Mose durfte Gottes Herrlichkeit sehen. Aber er redete nicht so beiläufig mit ihm wie mit einem Nachbarn oder einem Freund. Nein, er war erschrocken, als er ihn sah, weil Gott so heilig ist und sich ihm kein Mensch in seiner Heiligkeit wirklich nähern kann. Deswegen verhüllte er auch sein Gesicht, um seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit nicht anschauen zu müssen. Und auch Moses Leben bekam durch diese Begegnung mit Gott eine komplett neue Wendung. Vor der Begegnung versuchte er aus dem Fleisch heraus das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen und brachte dabei sogar einen Ägypter um. Erst nach der Begegnung verstand er, dass Gott alleine die Macht hat, sein Volk aus der Hand der Ägypter zu retten und dass er dabei wirklich nur ein Werkzeug ist. Erst als er seine Herrlichkeit sah, begriff er, dass nur der Schöpfer auch die Kraft hat, der Retter zu sein. Und wir könnten jetzt noch viele weitere Stellen anschauen, wo Menschen Gottes Herrlichkeit begegnet sind. Aber was sie alle verbindet, ist die Tatsache, dass alle von dieser Herrlichkeit so überwältigt waren, dass sie entweder wie tot umgefallen sind, ihr Gesicht verdeckt haben oder sich vor ihm versteckt haben, weil Gott so heilig ist. Gottes primäre Eigenschaft ist nämlich seine Heiligkeit. Gott ist zwar auch liebevoll, gnädig, barmherzig und gerecht, all diese Eigenschaften machen auch Gott aus, aber all diese Eigenschaften müssen wir vor dem Hintergrund seiner vorrangigen Eigenschaft, seiner Heiligkeit verstehen. Gott würde nämlich niemals seine Heiligkeit aufgeben aufgrund seiner Gnade und sagen, dass jetzt alle Menschen in ihrer eigenen Gerechtigkeit zu ihm kommen können. Oder er würde niemals seine Heiligkeit aufgrund seiner Barmherzigkeit aufgeben und zu den Menschen sagen, ja, das passt schon, so wie du bist. Das bisschen Sünde, das macht mir nichts aus. Nein, Gott ist wirklich abgesondert von Sünde und Schuld und kann diese Dinge nicht in seiner Gegenwart dulden. Und wir merken, denke ich, an dieser Stelle schon, dass es wirklich wichtig ist für uns, dass wir ein richtiges Bild von Gott haben, um zu verstehen, wer er wirklich ist und wer wir in Bezug auf ihn sind. Nur wenn wir verstehen, wie heilig und gerecht er ist, dann verstehen wir auch, wie unheilig und wie unwürdig wir sind. Und nur wenn wir seine Erhabenheit, seine Majestät erkennen, verstehen wir auch die Bosheit unserer Sünde und wir werden dann zu ihm kommen für Vergebung. Wir brauchen also ein richtiges Gottesbild und wir müssen ihn dazu betrachten. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Wir wollen Gott in seiner Herrlichkeit wirklich anschauen und wir wollen das nicht mit unseren physischen Augen tun, sondern wir wollen uns ihn anschauen mit unseren geistlichen Augen. Wir wollen versuchen, von der Schrift her zu verstehen, wie groß seine Heiligkeit ist. Und dazu müssen wir sein Wort oder sein Wesen in seinem Wort studieren. Und das wollen wir heute anhand eines weiteren Propheten tun, der nämlich auch Gottes Herrlichkeit in einer Vision sehen durfte. Nämlich wir wollen heute in das Jesaja-Buch gehen. Schlagt mit mir mal Jesaja 6 auf. Und wir wollen uns dort die Berufungsvision Jesajas anschauen. Da wurde nämlich Jesaja in den Thronsaal Gottes geführt, um Gott selbst anzuschauen. Und Jesaja war ja der Prophet Judas schlechthin und das, obwohl er überhaupt keine theologische Ausbildung hatte. Er ging nicht auf eine Bibelschule, er besuchte kein Seminar, er war auch nicht auf einer Hochschule, um irgendwie Theologie zu studieren. Nein, was Jesaja bekam und was ihn letztlich motivierte, war eine Vision des lebendigen Gottes, die sein Leben so sehr prägte, dass er alles stehen und liegen ließ, um Zeuge von dieser Herrlichkeit zu werden. Und das sehen wir daran, dass er allein in seinem Buch Gott 26 Mal als den Heiligen Israels bezeichnet. Also diese Vision Gottes, die Jesaja hier gesehen hat, die hat wirklich bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen. Und genau diese Vision wollen wir uns heute Morgen auch anschauen und dabei einfach versuchen, etwas von Gottes Herrlichkeit, etwas von Gottes Heiligkeit wahrzunehmen mit unserem geistlichen Auge. Und so möchte ich jetzt den Text lesen. Jesaja 6, die ersten 8 Verse. Das wird unser Text für heute Morgen sein. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ja, so viel zu unserem Predigttext heute Morgen. Ihr könnt gerne nochmal aufstehen, ich möchte einfach nochmal beten zu Anfang. Ja, Herr, wir kommen heute Morgen vor dich und Wir wollen dich betrachten, wir wollen dich anschauen in deinem Wort und ja, dir die Ehre geben. Wir wollen sehen, wie du wirklich bist und wie viel es dich gekostet hat, dich mit uns zu versöhnen. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns unsere geistlichen Augen öffnest, dass du mir die Worte dafür gibst, Herr. Das ist eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, was der Prophet Jesaja hier gesehen hat. Und doch möchte ich dich bitten, dass du es uns zeigst, dass sich das auf unser Leben auswirkt und ja, dass wir etwas von deiner Herrlichkeit, von deiner Heiligkeit wahrnehmen, Herr. Und so, ja, dir die Ehre geben, Herr. In Jesu Namen bitte ich das. Amen. Ja, dieser Text macht uns Gottes Heiligkeit wirklich groß. Aber der Text offenbart uns nicht nur etwas über Gott, sondern er zeigt uns auch etwas über uns selbst. Er zeigt nämlich unsere eigene Sündhaftigkeit, die erst so richtig sichtbar wird in Anbetracht von Gottes Heiligkeit. Aber Gott belässt uns nicht in unserer Sünde, sondern der Text zeigt uns auch seine Gnade, die uns dann Abhilfe verschafft, sodass wir wie Jesaja nicht vergehen müssen. Und aus diesem Grund habe ich den Text auch heute Morgen in drei Punkte eingegliedert, nämlich Verse 1 bis 4, die zeigen uns Gottes Heiligkeit. Dann Vers 5 zeigt uns die menschliche, also unsere eigene Verdorbenheit. Und Verse 6 bis 8 zeigen uns dann Gottes Lösung für unsere menschliche Verdorbenheit. Und anhand dieser drei Punkte wollen wir jetzt versuchen, Gott vor unserem geistlichen Auge einfach anzuschauen und unser Gottesbild von der Schrift her prägen zu lassen. Und der Text beginnt schon im ersten Vers damit, uns die Wichtigkeit von Gottes Heiligkeit aufzuzeigen. Wir lesen nämlich hier, dass Jesaja diese Vision Gottes im Todesjahr des Königs Usia bekam. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen nur ein kleines Detail sein, aber Usias Todesgrund zeigt uns schon, wie ernstzunehmend Gottes Heiligkeit eigentlich ist. Nun erstmal, wer war dieser König Usia? In 2. Könige 15 wird er auch als König Asaja bezeichnet, der relativ lange und auch erfolgreich in Juda regierte. Seine Regierungszeit ging insgesamt 52 Jahre lang und war geprägt von einem gewissen Wohlstand, von einem gewissen Frieden, der eigentlich nur von König David und König Salomo übertroffen wurde. Und er war eigentlich auch ein guter König, was uns 2. Könige 15 bestätigt, nämlich in 2. Könige 15, Vers 3 heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amasja getan hatte. Er war also wirklich ein gottesfürchtiger König und dennoch endete seine Geschichte auf tragische Weise. Wir lesen, dass in 2. Chronik 26, dass sich sein Herz mit Stolz und Hochmut erfüllte über seine Erfolge und dass er in diesem Stolz wirklich einen fatalen Fehler machte. Er missachtete nämlich Gottes Herrlichkeit, als er in den Tempel ging, um auf dem Räucheraltar zu opfern. Das stand nur den geweihten Priestern zu und nicht dem König, dass sie für diesen Dienst abgesondert waren und von Gott dafür eingesetzt worden sind. Und so widerstanden die Priester dem König bei dieser Aktion, aber Usia wurde wütend über sie und er verwarf all ihre Warnungen, sodass ihn der Herr selbst letztlich mit Aussatz strafte. Und ihr könnt gerne die ganze Geschichte in 2. Chronik 26, Vers 16 bis 23 selbst nachlesen. Auf jeden Fall sagt uns dieser Text, dass Usia abgesondert von seiner ganzen Familie, von all seinen Freunden, die letzten Jahre seines Lebens alleine zubringen musste, weil er Gottes Heiligkeit im Tempel missachtet hatte. Und so starb dieser eigentlich gute König Usia und Panik machte sich unter den gottesfürchtigen Juden breit. Nämlich, solange Usia noch am Leben war, schenkte ihnen Gott einen gewissen Frieden, einen gewissen Segen. Er schenkte ihnen Wohlstand, er schenkte ihnen Sicherheit vor ihren Feinden. Aber jetzt starb dieser eigentlich gute König und die gläubigen Juden fragten sich, ja, was kommt jetzt? Wie geht es jetzt mit uns weiter? Was wird jetzt aus Gottes Volk? Und in dieser Situation und wirklich in dieser Panik, in dieser Krise bekommt Jesaja diese Vision von Gott selbst. Er sieht nämlich den wahren König auf seinem Thron sitzen und er versteht, dass Gott und nicht ein menschlicher König die Geschichte lenkt. Er sieht ihn in seiner ganzen Herrlichkeit und erkennt, dass auch wenn die Welt gefühlt zusammenbrechen mag, was heute übrigens auch nicht anders ist, er dennoch wirklich hoch und erhaben ist und auf seinem Thron sitzt und regiert. Er hat alles im Griff und lenkt die Welt dorthin, wo er sie haben möchte. Jesaja sieht also Gott selbst. Genauer gesagt, er sieht Adonai. Hier steht nämlich im Hebräischen das Wort Adonai für das Wort Herrn. Das heißt, er sieht unseren Herrn Jesus Christus. Adonai ist nämlich ein Titel Gottes und bezieht sich auf seine Souveränität. Übersetzen könnte man Adonai auch als der Souveräne. Und dieser Titel wird im Neuen Testament mit Kyrios im Griechischen übersetzt, was so viel bedeutet wie Herr. Und dass hier im Hebräischen das Wort Adonai steht und nicht ein anderer Gottesname, wie zum Beispiel Jahwe, das seht ihr einfach daran, dass die Übersetzer eurer Bibeln das Wort Herr mit einem großen H und einem kleinen ERR schreiben. Wenn dagegen zum Beispiel Jahwe gemeint ist, schreiben sie das Wort Herr komplett groß, wie zum Beispiel in Vers 3 hier in unserem Text. Was Jesaja also hier letztlich sieht, ist die Herrlichkeit Christi. Und um euch einen weiteren Beweis zu liefern, dass Jesaja hier wirklich Jesus sieht, möchte ich mit euch in das Johannesevangelium gehen. Geht mal mit mir in Johannes 12. In Johannes 12 redet Johannes über den Grund für den Unglauben der Juden zur Zeit Jesu und dabei zitiert er gerade aus Jesaja 6, das ist Jesaja 6, Vers 4. Und so heißt es in Johannes 12, Verse 37 bis 41, obwohl er, also Jesus, so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Also Johannes sagt in diesen Versen wirklich ganz klar, dass Jesaja in seiner Berufungsvision nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Er sagt hier in Vers 41, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Jesaja sah und bezeugte also unseren Herrn Jesus. Was Jesaja nämlich gesehen hatte, war eine sogenannte Christophanie. Das ist eine Erscheinung des vorinkarnierten Jesus. Das heißt, Jesaja hat Jesus schon vor seiner Menschwerdung im himmlischen Heiligtum gesehen. Und dabei wurde er nicht in das irdische Heiligtum, in den irdischen Tempel nach Jerusalem geführt. Der irdische Tempel ist ja nur ein Nachbau des eigentlichen, des wahren, des himmlischen Tempels. Das wissen wir aus Hebräer 9. Der himmlische Tempel, in dem Jesaja hier war, der war dagegen wirklich das wahre Heiligtum. Und so durfte Jesaja einen Blick in den Himmel selbst werfen und den himmlischen Thronsaal Gottes sehen. Und die Herrlichkeit, die er dort geschaut hat, die war so gewaltig, dass er dachte, dass er vergehen muss. Wir lesen hier in Vers 1, dass allein die Säume, also nur die Ränder von Gottes Gewand schon so gewaltig sind, dass sie den ganzen Tempel erfüllen. Das heißt, Jesaja hat gar keinen Platz mehr, um wirklich stehen zu können. Er ist so eingeengt, dass er sich kaum mehr bewegen kann. Und das erinnert uns an die Einweihung des irdischen Tempels in 1. Könige 8, als nämlich die Herrlichkeit Gottes damals in den Tempel Salomo einzog, passierte etwas ganz Ähnliches. Da wurden nämlich auch die Priester so beengt von Gottes Herrlichkeit, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten und auch ihren Dienst im Heiligtum gar nicht mehr richtig tun konnten. Wir lesen davon in 1. Könige 8, Verse 10 und 11. Dort heißt es: Und es geschah, Als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Wenn also Gott in seiner Herrlichkeit kommt und präsent ist, in dem Fall in dieser Wolke, dann erfüllt seine Herrlichkeit alles. Der Abglanz seiner Majestät umstrahlt einfach alles. Seine Herrlichkeit ist eigentlich ist so groß, dass kein Mensch zu ihm durchdringen oder sich ihm wirklich nähern kann. Das bestätigt uns auch das Neue Testament übrigens. Dort heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt. Und nicht nur der Mensch kann vor Gottes Herrlichkeit nicht bestehen. Nein, kein Wesen kann in Gottes Herrlichkeit schutzlos bleiben, sei es jetzt ein himmlisches Wesen oder ein irdisches Wesen. Geht mal mit mir zurück in Jesaja 6, in Vers 2. Dort lesen wir Folgendes. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Nun, wer sind diese Seraphim? Interessanterweise finden wir diese mächtigen Engelswesen nur in Jesaja 6 wieder. Und ihr Name bedeutet im Hebräischen so viel wie die Brennenden oder die Feurigen und deutet darauf hin, dass sie sich für etwas ereifern. Aber für was brennen sie denn so? Für was ereifern sie sich denn? Ich glaube, der Kontext hier macht es uns relativ klar. Sie sind in der Anwesenheit Gottes oder in der Anwesenheit Jesu und brennen für seine Heiligkeit. Sie sind im Thronsaal Gottes zugegen und beten seine Heiligkeit konstant an. Man kann sagen, dass sie wirklich feurige Hüter von Jesu Heiligkeit sind. Dabei haben sie 3 Flügelpaare bekommen, um diese Aufgabe perfekt wahrnehmen zu können. Gott hat nämlich jedes Lebewesen entsprechend den Anforderungen seines Lebensraumes gemacht, sei es jetzt himmlisch oder irdisch. Zum Beispiel haben Fische Schuppen und Flossen von Gott bekommen, um sich fortbewegen zu können. Vögel haben Flügel und Federn und wir haben Beine und Füße bekommen, um damit laufen zu können. Und diese Engelswesen, die wirklich in der Gegenwart Gottes, unmittelbar bei Gott zu Hause sind, haben 6 Flügel, sorry, 6, weshalb wir auch davon ausgehen müssen, dass ihre Flügel etwas mit Gottes Anwesenheit zu tun haben. Wir lesen hier, dass sie mit 2 dieser 6 Flügel fliegen, um ihn wirklich von allen Seiten anbeten zu können. Zugegebenermaßen steht am Anfang von Vers 2, dass sie stehen, aber ich denke, wir können diesen scheinbaren Widerspruch relativ einfach auflösen, wenn wir einfach bedenken, dass sie auch einfach auf der Stelle fliegen können. Sie sind also alle Zeit zum Dienst und zur Anbetung bereit. Und wenn Gott dann einen Befehl erteilt, wie zum Beispiel in Vers 6, dann fliegen sie sofort los und führen diesen Befehl auch aus. Und wir lesen weiter in Vers 2, dass sie auch 2 Flügel haben, um ihr Gesicht vor ihm zu bedecken. Jesu Heiligkeit ist nämlich so gewaltig, dass kein Mensch und kein Wesen allgemein schutzlos in sein Angesicht schauen kann. Wir sehen das auch an anderen Stellen in der Schrift. Erinnert euch mal an 2. Mose 33, wo Mose Gottes Herrlichkeit sehen wollte. Was sagt da Gott zu Mose? In 2. Mose 33, Vers 20 sagt er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Kein Mensch kann also den vollen Anblick Gottes in seiner Herrlichkeit widerstehen. Wenn wir ihn in seiner ganzen Herrlichkeit sehen müssten, dann würden wir einfach vergehen, wie so ein Meteorit, der sich langsam der Sonne nähert. Er verglüht einfach, ohne dass er die Sonne jemals erreichen kann. Und auch die Engel, in diesem Fall diese Seraphim, die können sich seiner Herrlichkeit nicht ohne Schutz nähern. Sie müssen ihr Gesicht verdecken, um in seiner Nähe bleiben zu können. Und in Vers 2 heißt es weiter, dass sie auch 2 Flügel von Gott bekommen haben, um ihre Füße zu bedecken. Nun, wofür steht dieses Bild? Was symbolisiert die Bedeckung der Füße? Ich denke, dass es einfach darum geht, dass die Füße den Boden berühren können und schmutzig werden können Und dass die Bedeckung der Füße einfach die Tatsache symbolisiert, dass keine Unreinheit in Gottes Nähe kommen darf, nicht mal ein Staubkorn. Und das erinnert uns wiederum an Mose, genauer gesagt an 2. Mose 3. Dort lesen wir nämlich, wie Gott zu Mose aus dem brennenden Dornbusch spricht und sagt, dass er seine Schuhe ausziehen soll, weil der Boden, auf dem er steht, heilig ist. In 2. Mose 3, Vers 5 heißt es, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Wir sehen also, dass wenn Gott in seiner Herrlichkeit präsent ist, er alles um sich heiligt, sogar den Boden. Und so müssen auch die Seraphim ihre Füße bedecken, um nicht von seiner Heiligkeit verzehrt zu werden. Und interessanter noch als das Aussehen dieser Seraphim, finde ich das, was diese Engel hier rufen. In Vers 3 heißt es, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also könnt ihr euch diese Szene vielleicht ein bisschen vorstellen. Das sind wirklich diese mächtigen Engelswesen, die in Gottes Gegenwart leben. Und was sie die ganze Zeit machen, ist es einfach, sich gegenseitig zuzurufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Unser Herr ist also so heilig, dass er Wesen hat, deren einzige Aufgabe darin besteht, seine Heiligkeit wirklich konstant anzubeten. Aber was ist denn Heiligkeit überhaupt? Was bedeutet es denn, dass Gott heilig ist? Die Bibel bezeichnet ja immer wieder Dinge als heilig. Zum Beispiel wird der Tempel als heilig bezeichnet oder die Bundeslade. Aber nur Gott ist heilig, heilig, heilig. Nur er ist dreimalig heilig, was im Hebräischen eine besondere Betonung auf diese Eigenschaft Gottes legt. Keine andere Eigenschaft Gottes wird in dieser Weise in der Schrift betont. Also die Bibel sagt nie, Gott ist Liebe, Liebe, Liebe oder Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Nein, nur seine Heiligkeit wird dreimal betont. Was bedeutet also, wenn die Schrift sagt, dass Gott heilig ist? Was macht denn Gott primär aus? Ich denke, dass die meisten Menschen in der Welt heutzutage einfach nichts mehr mit diesem Begriff Heiligkeit anfangen können. Viele denken bei diesem Begriff vielleicht noch maximal irgendwie an die heiligen drei Könige, die an Weihnachten irgendeine besondere Rolle hatten, aber sie denken nicht an den heiligen Gott. Wenn wir dagegen, wir in der Gemeinde, an Gottes Heiligkeit denken, dann denken wir meistens zumindest, also ich denke da immer, an moralische Reinheit. Wir denken an eine Abgesondertheit, an eine Abgetrenntheit von Sünde. Und dieser Gedanke ist auch richtig. Der Prophet Habakuk, der bringt diese Wahrheit wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt, wenn er sagt in Habakuk 1, Vers 13, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Also Gottes Augen und sein ganzes Wesen sind absolut rein und von der Sünde abgeschieden, sodass er unmöglich Sünde tun oder in seiner Gegenwart dulden kann. Aber es gibt einen weiteren Aspekt, der Gottes Heiligkeit ausmacht. Nämlich, dass Gott majestätisch, dass er erhaben ist und dass er von seiner eigenen Schöpfung abgesondert ist. Diesen Gedanken der Majestät Gottes, den drückt König Salomo ganz gut bei der Einweihung des irdischen Tempels in 1. Könige 8 aus, nachdem nämlich die Israeliten ganze 7 Jahre lang an diesem Tempel gebaut hatten, da betet König Salomo Folgendes, nämlich in 1. Könige 8, Vers 27 heißt es, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Ja, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Also diese Verse zeigen uns schon, was für eine geistliche Einsicht der König Salomo in das Wesen Gottes hatte. Er wusste ganz genau, dass ein irdischer Tempel Gottes Gegenwart nie wirklich ergreifen kann und dass selbst Himmel und Erde zu begrenzt sind, um Gott wirklich zu fassen. Wir sagen zwar, dass Gott im Himmel wohnt, aber auch das ist letztlich nur ein Bild dafür, dass wir ausdrücken wollen, dass Gott abgesondert, dass er abgeschieden ist von seiner Schöpfung. Der Schöpfer kann nämlich niemals mit seiner Schöpfung gleichgesetzt werden. Nein, Gott ist komplett anders wie seine Schöpfung, sodass wir ihn mit nichts hier vergleichen können, weil es einfach nichts gibt, was an ihn heranreicht. Er ist in einer Kategorie für sich selbst. Es gibt keinen anderen, der so ist wie er. Und wir Menschen, wir neigen ja immer wieder dazu, so ein bisschen das Beste, was wir hier aus dieser Welt kennen, das mit Gott zu vergleichen. Zum Beispiel denken wir bei Liebe an den liebsten oder den nettesten Menschen, den wir kennen, und projizieren das dann wiederum auf Gott. Aber Gott ist anders, er ist abgesondert, er ist viel erhabener als seine ganze Schöpfung. Selbst das Beste, was wir hier aus dieser Welt kennen, das reicht nicht annähernd aus, um ihn in seiner Perfektion zu beschreiben. Man kann ihn einfach mit nichts und niemand in dieser Welt vergleichen. Er ist viel größer, er ist viel erhabener als seine eigene Schöpfung. Und auch wenn die Natur natürlich einen Teil seiner Herrlichkeit widerspiegelt, wir sehen das auch in Jesaja 6, Vers 3, dort heißt es genau in diesem Text, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit, so reicht doch nichts in ihr auch wirklich aus, um seine Vollkommenheit wirklich auszudrücken und komplett zu ergreifen. Deswegen hat Gott auch Mose das zweite Gebot gegeben, du sollst dir kein Bild von Gott machen, weil er einfach nichts mit dieser Welt, in dieser Welt vergleichbar ist. Er ist erhabener, er ist majestätischer. Und das bestätigt uns auch der nächste Vers in Jesaja 6. Dort heißt es nämlich in Vers 4, da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Also allein schon die Verkündigung von Gottes bzw. Jesu Herrlichkeit, die die Engel hier übernehmen, die reicht aus, um den ganzen Tempel zum Beben zu bringen. Und zum Hintergrund von diesem Vers, in den Häusern dieser Zeit waren normalerweise im Eingangsbereich so ganz große Steine in den Boden eingelassen, worauf die Türen standen. Und um so einen Stein zum Schwingen zu bringen, braucht es eine gewaltige Kraft, es brauchte ein Erdbeben letztlich, ein großes Erdbeben. Und genau so ein Erdbeben wird hier durch die Rufe der Engel ausgelöst, sodass das ganze Haus wackelt und bebt, wenn die Engel Gottes Heiligkeit anbeten. Und ich hoffe, dass ihr euch so ein bisschen diese Szene, die Jesaja hier gesehen hat, vor eurem geistigen Auge vorstellen könnt. Jesaja steht nämlich hier im Thronsaal Gottes und er sieht Jesu Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist so gewaltig, dass sie den ganzen Tempel erfüllt und ihn an die Wand drückt. Er kann kaum stehen, weil sie einfach alles durchdringt. Und dann sieht er auch diese mächtigen Engelswesen, diese Seraphim, wie sie für Gottes Heiligkeit brennen und sich immer gegenseitig zurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Und jedes Mal, wenn sie rufen, dann erbebt die ganze Erde. Jesaja kann sich wahrscheinlich kaum auf den Beinen halten und ist vor Ehrfurcht erstarrt. Jesu Heiligkeit, die sich nämlich in seiner Herrlichkeit widerspiegelt, ist so gewaltig, dass er unmöglich in Gottes Gegenwart bleiben kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert Jesaja auf diese gewaltige Herrlichkeit? Wie reagieren sündige Menschen auf Gottes vollkommene Heiligkeit? Wir lesen davon in Vers 5. Dort heißt es, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Also Jesajas Reaktion auf Jesu Herrlichkeit und Heiligkeit ist alles andere als leichtfertig. Er sieht ihn hier wirklich in seiner ganzen Majestät und versteht das erste Mal in seinem Leben, wer Gott wirklich ist und wie heilig er ist. Und in diesem Licht versteht er auch, wer er selbst ist. Er versteht nämlich, wie verdorben und wie schlimm seine Sünde im Angesicht von Gottes Vollkommenheit ist. Und was macht er? Was macht Jesaja jetzt? Er tut Buße. Er versucht, sich nicht vor Gott zu rechtfertigen oder seine Sündhaftigkeit herunterzuspielen. Nein, er bekennt, dass er schuldig vor Gott ist und er spricht letztlich einen Fluch über sich selbst aus. Er sagt hier, wehe mir, denn ich bin verloren. Wenn ein Prophet im Alten Testament Ankündigungen von Gott erhalten hat, dann sagte er oft, so spricht der Herr. Und wenn er dann Gericht weitergeben sollte, dann begann er meistens mit Wehe, also Wehe so und so. Jesaja macht es auch oft selbst. Geht mal mit mir in Kapitel 5, die Verse 20, also 20 bis 22, dort heißt es: Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Oder Vers 21 gleich im Anschluss: Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Oder Vers 22: Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfere Männer im Mischen von Rauschtrank. Also hier spricht Jesaja Gericht aus über die Gottlosen und sagt: Wehe denen. Und in unserem Text spricht er auch ein Wehe über sich selbst aus. Er sagt: Wehe mir. Er verurteilt sich also selbst und er sagt, dass er unreine Lippen hat. Er hat also sündige und falsche Dinge gesagt. Und diese sündigen und falschen Dinge, die aus seinem Mund gekommen sind, die deuten auf ein sündiges Herz hin. Das bestätigt uns Jesus sehr gut, wenn er sagt, dass das, was aus dem Mund herauskommt, seinen Ursprung in unserem Herzen nimmt. In Lukas 6, Vers 45 sagt er: Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Also unsere Worte offenbaren das, was in unserem Herzen ist. Wenn wir also sündige Gedanken haben, dann bringt auch unser Mund letztlich sündige Worte hervor. Jesaja hat also einen sündigen Mund und damit natürlich auch ein sündiges Herz. Aber er hat noch ein weiteres Problem. Er ist vergänglich und kein vergänglicher Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben. Erinnert euch nochmal an 2. Mose 33, wo Gott zu Mose sagt: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also dieser schwache und vergängliche Leib, der kann einfach nicht im Angesicht von Gottes Ewigkeit bestehen bleiben, weil er sündig ist. Und deswegen werden wir dann auch für den Himmel einen neuen, einen erneuerten Auferstehungsleib erhalten, der dann für unsere Gegenwart für unsere Präsenz in der Gegenwart Gottes geschaffen ist. Wir sehen das gut in 1. Korinther 15. Aber Jesaja hatte diesen Auferstehungsleib noch nicht. Und deshalb erkennt er, dass er unmöglich in Gottes Gegenwart bleiben kann. Er sagt: Ich bin verloren. Man kann auch übersetzen: Ich vergehe oder ich bin erledigt oder ich falle auseinander. Jesaja bekennt hier also seine Vergänglichkeit und auch seine Sündhaftigkeit. Und er ruft um Hilfe. Er sucht keine Ausreden, sondern bekennt sich im Angesicht Gottes schuldig. Und dieses Schuldeingeständnis veranlasst Jesus, ihm eine Lösung für sein Sündenproblem zu schenken. Wir sehen das in den Versen 6 und 7. Da heißt es nämlich: Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Also während Jesaja hier noch zerbrochen über seine eigene Verdorbenheit, über seine eigene Schuld, über seine Sünde, den Tod fürchtet, sendet ihm Gott einen Seraph, der seine Lippen mit einer glühenden Kohle vom Altar berührt. Und er tut es nicht, um ihn zu richten oder zu verbrennen, nein, er tut es, um ihn zu reinigen. Wir sehen das daran, dass der Altar im Alten Testament der Platz war, wo Gottes Heiligkeit einmal im Jahr durch ein stellvertretendes Opfer Genüge getan wurde. Am sogenannten Versöhnungstag, auf Hebräisch Yom Kippur, da brachte der Hohepriester einen Bock als Sündopfer dar und sprengte sein Blut an den Altar. Und so symbolisiert das Feuer vom Altar nicht Gericht, sondern Reinigung. Schaut mal, was der Engel hier zu Jesaja sagt in Vers 7. Dort sagt er nämlich: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Gott gibt Jesaja hier also ein Symbol dafür, dass er seine Schuld vergeben hat, und lässt dazu diesen Engel als Boten zu ihm fliegen, um seine
Lippen mit der Kohle zu reinigen. Aber wie löst Gott Jesajas Sündenproblem? Wie kann ein heiliger Gott Sünde vergeben und trotzdem heilig bleiben? Gott kann unmöglich über Schuld hinwegsehen, weil das würde ihn selbst gewissenlos, das würde ihn selbst korrupt machen. Er kann nicht wie ein falscher Richter sagen, ja, passt schon. Das würde ihn selbst korrumpieren, das würde ihn selbst sündig machen. Wie löst also Gott Jesajas und auch unser Sündenproblem? Schaut mal mit mir an das Ende von Vers 7. Dort heißt es nämlich, dass Jesajas Schuld gesühnt wurde. Gott sühnt also Sünde. Sühne ist die Lösung für unser Sündenproblem. Aber was bedeutet Sühne überhaupt? Was ist mit diesem Wort gemeint? Das Wort Sühne trägt in sich die Idee der Versöhnung und ist eigentlich ein zweiteiliger Akt, bei dem der Zorn der beleidigten Person besänftigt und sich dann mit ihr versöhnt wird. Bei Sühne muss also eine Wiedergutmachung des Schadens erfolgen. Das Gericht kann nicht einfach unter den Tisch fallen gelassen werden. Das Gericht muss ausgeführt oder vollstreckt werden. Aber es muss nicht einem Schuldigen vollzogen werden, sondern kann an einem Stellvertreter vollstreckt werden. Wir sehen das schon zur Zeit Jesajas im Alten Testament. Dort gab nämlich Gott seinem Volk diese Tieropfer, um sich mit ihm zu versöhnen. Damals mussten makellose Tiere genommen und zum Priester gebracht werden, um sie anstelle des Sünders zu opfern. Also musste ein unschuldiges Tier das Leben für einen schuldigen Menschen lassen. Aber diese Tieropfer waren letztlich mangelhaft. Sie waren niemals ausreichend, um Gottes Zorn auf die Sünde wirklich zu stillen und permanent abzuwenden. Deswegen mussten sie auch jedes Jahr wiederholt werden. Wir lesen davon in Hebräer 10, die ersten 18 Verse. Dort heißt es, dass kein Opfer, keine Gabe, kein gutes Werk, nichts die Sünden jemals wegnehmen konnten. Ganz im Gegenteil, statt die Schuld wegzunehmen, geschah durch dieses regelmäßige Opfern nur ein Erinnern an die Sünde. Statt das Gewissen zu erleichtern, wurde es jedes Jahr aufs Neue beschwert und die Schuld wurde wieder ins Gedächtnis gerufen. Die einzige Wiedergutmachung für Gottes Zorn auf die Sünde konnte also niemals von Tieren erbracht werden, sondern musste von Gott selbst geleistet werden. Sie konnte nur von seinem Sohn am Kreuz erbracht werden. Er kam auf die Welt, um den Anspruch, den Gottes Heiligkeit eigentlich an uns stellt, um ihn vollkommen auszuleben und dieses perfekte Leben dann am Kreuz für uns hinzugeben. Und damit hat er Gottes Zorn auf die Sünde besänftigt und ihn mit uns versöhnt. Diese Tieropfer zur Zeit Jesajas waren also nur eine Vorausschau, eine Art Bild auf das, was Jesus letztlich am Kreuz tun würde. Und der Apostel Paulus vertieft diesen Gedanken der Sühne sehr, sehr gut in Römer 3. Geht mal mit mir in Römer 3, Vers 25 und 26. Dort lesen wir nämlich von dem Ort, wo Gott dann die Sünden gesühnt hat. Römer 3, Vers 25, ihn, also Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Also Paulus benutzt hier in Vers 25 das griechische Wort Hilasterion für den Begriff Sühneort, der unter anderem auch für den Sühnedeckel in Hebräer 9, Vers 5 verwendet wird. Und damit präzisiert Paulus ganz genau den Ort der Sühnung und sagt, dass Christus selbst, wenn wir jetzt an dieses Bild der Bundeslade denken, unser Sühnedeckel geworden ist. Er hat sich schützend über das uns anklagende Gesetz gelegt, das Gottes Maßstab und seine Heiligkeit eigentlich von uns fordern. Er hat den Deckel wirklich auf das Gesetz draufgemacht, das Gerechtigkeit verlangt und so einen Ort geschaffen, wo sich Gott und Mensch begegnen können, wo also der heilige Gott bei dem sündigen Menschen sein kann. Jesu Erlösungswerk am Kreuz, bei dem er sein Leben für unser Leben dahingegeben hat, reicht also vollkommen aus, um Gottes Zorn auf jede einzelne unserer Sünden zu stillen. Und in diesen Versen erklärt uns Paulus auch, wie Gott schon zur Zeit Jesajas, also zur Zeit des Alten Testaments, also schon vor der vollbrachten Erlösung am Kreuz, Menschen die Sünden vergeben konnte, nämlich auch durch das Erlösungswerk seines Sohnes. Das hatte er nämlich schon vorbereitet und wusste, dass sein Sohn es vollbringen wird, weshalb er auch den Gläubigen des Alten Testaments sein vollkommenes Werk im Voraus anrechnen konnte. Jesajas Errettung und die Vergebung seiner Sünden war also ein im Voraus gewährter Akt der Gnade, der auch auf Grundlage von Jesu Opfer geschah. Es gab und gibt niemals einen anderen Weg, wie Menschen mit dem heiligen Gott versöhnt werden können. Kein anderes Opfer ist dafür ausreichend. Und wir sehen also, dass Jesajas Begegnung mit dem heiligen Gott ihn wirklich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und auch sein Leben komplett verändert hat. Gott hat ihn nämlich nicht nur rechtlich von seiner Schuld befreit und ihn für gerecht erklärt, sondern ihn auch in seinem praktischen Leben geheiligt. Geht mal mit mir noch einmal zurück in Jesaja 6, Vers 8, der letzte Vers. Dort heißt es: Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Also auf einmal hören wir in diesem Text Jesus selbst reden und er fragt: Wer wird für uns gehen? Wer wird unsere Botschaft dem Volk Gottes weitergeben? Und jetzt schaut, wie Jesaja hier reagiert. Er sagt: Hier bin ich, sende mich. Könnt ihr den Unterschied zu vorher erkennen? Davor haben nur die Engel über Gottes Heiligkeit gesprochen und Jesaja musste schon einen Fluch über sich aussprechen und sagen: Wehe mir, in Vers 5. Aber jetzt hört Jesaja Gott selbst reden und seine Angst ist wie weggeblasen. Sie ist wie bei den Seraphim einem Eifer für seine Heiligkeit gewichen. Er ist bereit, sein altes Leben komplett hinter sich zu lassen und ein Zeugnis für Jesu Herrlichkeit unter seinem Volk zu sein, das ebenfalls unreine Lippen hat. Wir sehen das oder haben das gerade gelesen in Vers 5. Er ist bereit, sie wirklich zurückzuführen zu ihrem Gott. Diese einmalige Schau auf Jesu Herrlichkeit hat ausgereicht, um Jesajas Denken komplett zu verändern und ihn auch in seinem praktischen Leben zu heiligen. Das heißt, eine echte Begegnung mit unserem Herrn Jesus hat immer Folgen und führt zu einem veränderten Leben. Das ist einfach die Art und Weise, wie Menschen reagieren, deren Lippen vom Kreuz gereinigt worden sind und deren Sünden gesühnt worden sind. Ihre ganze Art zu denken, zu reden, zu handeln, einfach alles ändert sich. Und das bezeugt uns auch der Apostel Paulus, von dem wir ganz am Anfang der Predigt gehört haben. Er war vor seiner Begegnung mit dem auferstandenen Herrn ein Verfolger, ein Lästerer der Gemeinde. Aber nach seiner Begegnung wurde er zu einem seiner eifrigsten Verkündiger, einem Verkündiger seiner Herrlichkeit. Und deshalb möchte ich auch jetzt mit seinen Worten aus 1. Timotheus 1 schließen, wo er Jesus wirklich für diese verändernde Gnade preist. Nämlich 1. Timotheus 12, 1. Timotheus 12 bis 17. Dort heißt es: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem Gott der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.